So, der Reinhard Rehberg ist der Leiter der Vineyard Speyer, für die ihn noch nicht kennen. Und ich freue mich total, dass er jetzt zu uns redet und dass Gott durch ihn redet. Und ich segne ihn noch ganz kurz. Jesus, gib dem Reinhard die Freude ins Herz. Einfach. Und den Heiligen Geist, dass er wirklich in Freiheit dein Wort bringen kann. Amen.
Dankeschön. Ja, cool. Ich darf das mittig machen, ich krieg sonst den Drehwurm. Ja, so guten Morgen. Genau. Also ich versuche, die Vineyard Speyer zu leiten. Wer von uns weiß, dass Gemeinde Gott wichtig ist? Und wenn ich mich entscheiden kann, ob ich über Heilung spreche oder über Gemeinde, was glaubt ihr, was ich werde? Gemeinde. Und ihr wisst auch warum? Weil die Gemeinde ein Ort der Heilung ist. Das ist der Unterschied, ob du ein Krankenhaus baust oder für einen Kranken betest. Ich glaube, dass wir gute Gemeinden bauen müssen, damit es ein Krankenhaus in der Stadt gibt. Eigentlich kein Krankenhaus, ein Gesundhaus. Das wäre ja dann die Zielrichtung. Ja. Ich habe ein Wort, von dem ich glaube, dass es Jesus angenehm ist, dass ich darüber spreche heute. Jesus, und ich danke dir für deine Vollmacht. Und zwar ist es im Johannesevangelium, und da spricht Jesus in Johannes 2, Vers 19, und er sagt zu ihnen, brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Es ist Johannes 2, Vers 19. Es ist die interessant, dass der Johannes in seinem Evangelium dieses Wort so früh in sein Evangelium schreibt. Denn eigentlich, das wissen wir aus dem Lukas-Evangelium, gehört diese Szene, wo die Jünger den Tempel bewundern und begeistert sind vom Tempel, gehört in die Karwoche. Das heißt, nachdem Jesus glorreich nach Jerusalem durch das goldene Tor eingezogen ist und die Jünger ganz begeistert sind von dem herodianischen Tempel, der natürlich mit viel Geld und Kosten und Aufwand aufgerichtet wurde, und sie schwärmen ihm vor, und dann sagt er, guckt sie an und sagt, hey, brecht diesen Tempel ab. Er sagt ihnen auch, das wird kein Stein auf den anderen bleiben, in Lukas. Und er sagt, brecht diesen Tempel ab und ich richte ihn auf in 3 Tage. Und natürlich sagt die Auslegung von Johannes ist, er spricht von seinem eigenen Körper. Schon gut. Ich habe mich damit sehr befasst. Und wenn wir die Geschichte des Tempels anschauen, dann beginnt ja die Geschichte Gottes mit den Menschen darin, dass er dem Volk Israel dieses Zelt der Begegnung schenkt. Und dieses Zelt der Begegnung, dazu muss man wissen, dass Mose in einer sehr intensiven Zeit, in 40 Tagen, die er mit Gott war, von Gott den Bauplan gekriegt hat für dieses Zelt. Und das war nicht irgendein planlos aufgerichtetes Jurtezelt, sondern das war wirklich ein Zelt, das durchdacht war bis ins Detail. Und Gott, also wenn du da in den Büchern Mose liest, ist es sogar nervig, das zu lesen, weil es so detailliert ist. Da heißt es, wie viel Gold und wie viel Silber und wie viel Bronze und wie die Stickereien und welcher Teppich wie und wo hängt, wie die Füße stehen von den Holzgestell und wie das miteinander verankert ist und wie, also bis ins Detail. Also dieses Zelt der Begegnung, dieses Tabernakel ist konstruiert bis ins kleinste Detail. Dass man sich manchmal fragt, hey, was soll denn das? Ja, wir sind ja heute Trivialisten. Sorry, Entschuldigung. Vielleicht habt ihr schon bemerkt. Vor 100 Jahren hat man noch Verzierungen an den Löffel dran gemacht, ja. Und heute ist man froh, dass er noch einen Griff hat. Ja, also Trivialisten. Also bei uns muss alles praktisch, schnell, formlos, zack, dann funktionabel. Ja. Und vor 150 Jahren haben die noch Dinge gemacht, die halten heute noch. Und nebenbei sind die noch schön. Also, sorry. Ja. Jetzt ist es so, im Detail steckt ja oft Information. Und im Grunde genommen ist dieses Tabernakel ja nicht nur, dass es ein Zelt ist, sondern es ist ja die Begegnungsstätte Gottes mit den Menschen. Das heißt, da gibt es eben ein Allerheiligstes und in dem Allerheiligsten, da steht die Bundeslade. Und auf der Bundeslade ist ein goldener Deckel und dieser goldene Deckel, der heißt bezeichnenderweise Stuhl der Gnade. Und auf diesem Stuhl der Gnade sind zwei Engel. Und da, wo die ihre Flügel berühren, zwischendrin ist die Gegenwart Gottes präsent. Okay? Gut. Und Mose kriegt den detaillierten Plan. Und er muss es genau so ausführen, damit es das heilige Tabernakel ist. Und das ist nicht irgendetwas. Das ist genau so festgelegt von Gott. Und Gott sagt ihm, das musst du genauso tun, wie ich dir das im Himmel gezeigt habe. Denn es ist ein Abbild eines himmlischen Verhältnisses. Der Punkt ist, wenn man ein bisschen komplex denkt, weiß man, dass Strukturen formen durchaus Sprache ist. Also wir wissen heute, Musik ist Sprache, haben wir heute miterlebt, ne? Musik ist Sprache. Ja? Fahnen, Farben, Sprache, Tanz, Sprache, Kunst, Sprache, ist alles Sprache. Aber Mathematik ist auch Sprache. Ja? Und das heißt, dieser Tabernakel ist eigentlich ein Glaubensbekenntnis, ist eigentlich etwas, wo Gott festgesetzt hat, wie das funktioniert. Und in diesem Environment ist Gott bereit, sich zu offenbaren. Und ihr könnt mir glauben, wenn Mose gesagt hat, naja, lieber Gott, wir machen das viel einfacher. Gott wäre nie dort gekommen und hätte seine Gegenwart geschenkt. Denn Gott legt Wert aufs Detail. Das kannst du in der ganzen Bibel finden. Oberflächlichkeit findest du bei Gott nicht. Ja, Gott ist nie oberflächlich. Gott ist immer detailliert. Natürlich darfst du dich fragen, was hat das mit mir heute Morgen zu tun, am Sonntagmorgen. Ich bin froh, dass ich aus dem Bett gekommen bin und jetzt kommst du hier mit so Dinger da an. Naja, dann lass dich mal von mir an die Hand nehmen, ich werde da noch so ein bisschen weitermachen. Den zweiten Tempel, den wir kennen, das ist also der zweite Ort der Gegenwart Gottes, den wir aus der Bibel kennen, ist der Tempel von Salomon. Und der Tempel von Salomon, den er baut, da übergibt ihm, in 2. Chroniker steht es, David übergibt seinen Sohn Salomon einen detaillierten Plan. Und dieser Vers, der das beschreibt, da sagt David zu Salomon, diesen Plan hat Gott mir in meinen Geist gegeben. Tu's genauso. Und der salomonische Tempel ist eigentlich gar nicht der salomonische Tempel, sondern der Tempel der Offenbarung, die der David über den Tempel hatte. Also ein detaillierter Plan. Und nach diesem detaillierten Plan, das ist nicht von ungefähr, dass die eine Säule Boas heißt und die andere irgendwas mit habe ich vergessen mal, Boas war für mich interessant. Ja. Das hat seine Bedeutung, warum genau das an der Stelle ist. Und es hat seine Bedeutung, warum der Vorhang an einer bestimmten Stelle ist und warum der wie viele Schichten hat. All das symbolisiert etwas von der detaillierten Gnade Gottes. Und der Tempel ist der Ort, an dem Menschen Gott begegnen im Alten Testament oder das Tabernakel. Dort begegnet man Gott. Man konnte nicht irgendwo auf den Berg steigen und sagen, ich und die Sterne sind eins und der liebe Gott ist hier. Vergiss es. Die Gegenwart Gottes war gebunden an diesen Ort der Offenbarung. Und es ist wichtig, dass wir dafür ein Gespür kriegen. Es ist nicht egal, wie wir in den Gottesdienst gehen. Gottesdienst ist nicht beliebig. Wir wollen die Gegenwart Gottes? Okay. Dann lasst uns zusammenkommen, dass Gott sich in unserer Mitte wohlfühlt. Ha, das geht schon irgendwie. Nochmal. Gott ist alles, aber kein Trivialist. Das mag uns erschrecken. Es geht nicht um Gesetz, aber Gott ist kein Trivialist. Ja, es wird schon werden. Also wird schon werden, ist ein Pfeil irgendwo in die Luft schießen und zu hoffen, dass es genau dort trifft, wo man gerne hin wollte. Ich meine, muss schon zielen, ne? Man muss schon wissen, wie man das Ding schießt. Dann triffst du vielleicht auch. Und so ähnlich ist das auch mit der Gegenwart Gottes. Wenn wir Gegenwart Gottes haben wollen, wenn wir in das hinein wollen, was Gott für uns hat, dann ist es nicht egal, was wir tun. Geschwister, wir haben da das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Es geht nicht um Gesetzlichkeit, aber es geht tatsächlich darum, es gibt Bedingungen. Und jetzt kommt Jesus in diesen wunderbaren Tempel, den der Herodes aufgemotzt hatte. Ich meine, es war ja immer noch der Tempel von Salomon, denn nach der babylonischen Gefangenschaft, nachdem der Tempel komplett zerstört war, haben die Juden, der Nehemia und der Esra, den Tempel wieder aufgebaut. Nach welchen Plänen? Nach den Plänen von Salomon. Was dabei erschreckend oder vielleicht interessant ist für den einen ist, es gab mittlerweile einen anderen Plan. Den finden wir in Hesekiel 47, Vers 1 bis 12. Dort gab es einen brandneuen Plan, den der Prophet Hesekiel von Gott empfangen hatte. Mich hat immer gewundert, warum haben sie nicht diesen neuen Plan genommen? Denn der Hesekiel ist ein Zeitgenosse. Der war in der babylonischen Gefangenschaft. Nein, sie nehmen den Plan von Salomon und bauen den wieder auf. Und die Grundarchitektur, die Grundstruktur des Tempels, den Herodes dann so mit sehr viel Aufwand ausgeschmückt hat und vergrößert hat, den Vorplatz vergrößert hat, und das war ja eines der prunkvollsten Gebäude der Antike, der Tempel zu Jerusalem, nachdem Herodes so und so viel 30 Jahre dran gearbeitet hatte, mit unglaublich viel Geld. Und dieser Tempel, der war voll mit Verzierungen, und die Jünger sind fasziniert, sagen, wow, ist der toll. Ja, ich meine, ist doch logisch, für unseren Gott, das ist das Beste gerade gut genug, ja, da sollte man Gold und Verschwendung und so. Und da kommen die Jünger rein, sind begeistert, und Jesus sagt ganz cool und trocken, reiß diesen Tempel ab, ich baue ihn auf in 3 Tagen. Das ist übrigens nachher Gegenstand der Gerichtsverhandlung gegen ihn. Nichts haben die Juden ihm übler genommen wie das. Warum? Weil er den Gottesdienst, den sie gewohnt waren, bedroht durch seine Worte und durch seine Aussage. Sie waren gewohnt, wenn ich nach Jerusalem gehe, wenn ich da ins Allah, wenn ich dort in den Vorhof gehe, sie kamen ja gar nicht rein, der Priester konnte ja nur rein, dann ist dort Gott. So bin ich Gottesdienst gewöhnt. Dort ist mein Gott. Und wisst ihr, wenn ich in der Gemeinde, ich bin lang genug in der Gemeinde, wenn du irgendwie eine Gemeinde ärgern willst, dann änder was. Wir haben schon immer in diese Richtung gebetet. Naja, jetzt machen wir es andersrum. Das geht nicht. Wie soll Gott sich wohlfühlen in unserer Mitte, wenn wir jetzt in eine andere Richtung beten? Und Jesus ist auch viel radikaler. Er sagt, reiß das Ding ab. Und ich baue es auf in 3 Tagen. Und die Jünger sagen, was hat der jetzt genau? Der hat seinen Leib gemeint. Hat er? Wenn du den Plan in Hesekiel liest, gibt es ein Problem mit dem Plan. Vielleicht haben sie ihn deswegen nicht benutzt. Denn der Plan in Hesekiel 47, 1 bis 12 ist undurchführbar. Das Ding ist so groß, es passt dort nicht hin. Da musste die halbe Altstadt abräumen, um den bauen zu können. Aber jetzt, Hesekiel ist doch ein Prophet Gottes, der kriegt einen Plan von Gott und der funktioniert nicht. Was wäre denn, wenn der Plan des Hesekiels der Plan für die neutestamentliche Gemeinde wäre? Und wenn es gar nicht mehr um Steine geht, sondern um Steine aus Fleisch und Blut geht? Was wäre denn, wenn dieser Strom, der aus diesem Tempel kommt, der unter dem Thron Gottes hervorquillt, wie wir aus der Offenbarung hören, denn da gibt es den Tempel nicht mehr, aber den Thron Gottes mitten unter den Menschen. Der gleiche Strom kommt unter seinem Thron hervor. Was ist denn, wenn das die Beschreibung der neutestamentlichen Gemeinde ist? Und wenn es um diesen Strom geht, der hinausgeht an den Orten, wo alles tot ist. Und alles, was in Berührung mit diesem Strom kommt, wird wieder lebendig. was ist denn, wenn Jesus von diesen 3 Tagen davon gesprochen hat, dass das alte System von gesetzlicher Gottesverehrung abgebrochen wird, in ein neues System, das im Hesekiel beschrieben wird, eine Gemeinde, in der die Herrschaft Gottes im Mittelpunkt ist, wo es keinen trennenden Vorhang mehr gibt, weil man durch Jesus Christus Zugang zum Allerheiligsten hat, weil man abgewaschen ist vom bösen Gewissen, freigemacht worden ist von dem Blut Jesu Christi, von allen Sünden, nun in die Gegenwart Gottes direkt treten kann. Und wenn es darum geht, dass wir seine Herrschaft in unserer Mitte aufrichten, damit der Strom des Heils hier in unserer Mitte entspringt und dass dieser Strom gedacht ist, dass wir an die Hecken und Zäune und bis an die Ende der Erde gehen, um die Menschen frei und heil zu machen. Wir suchen Heilung für uns. Was wäre denn, wenn Gott Heilung für die Menschheit sucht? Reiß diesen Tempel ab. Ich frage mich immer, welchen Tempel muss Gott bei mir abreißen, damit er seinen bauen kann? Sind wir bereit, dass er unseren Tempel abreißen darf? Unsere Vorstellung, wie das zu gehen hat? Unsere Gottesverehrung, die wir gewöhnt sind? Unsere Verhältnisse, die alle wohlgeordnet sind? Was wäre denn, wenn Gott vorhätte, das auf den Kopf zu stellen? Behaltet es einfach mal im Hinterkopf. Gehen wir zu einer anderen Stelle. Die steht in Matthäus 14, 34 bis 36. Da heißt es, dass Jesus über den See Genezareth rüberfuhr und als dann beginnt die Geschichte und als sie hinübergefahren waren, kamen sie in das Land in Genezareth. Und als die Männer jedes Ortes ihn erkannten, schickten sie in jene ganze Umgegung, brachten die Leidenden zu ihm und sie baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürfen, damit alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Und es gibt noch die andere Stelle. Als Jesus, das ist dann Matthäus 14, Vers 13b, und als Jesus die Volksmenge der Menschen sah, und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Diese gleiche Bibelstelle gibt es dann im Markus. Im Markus heißt es, er sieht die Menge, wird innerlich bewegt und fängt eine lange Lehre an. Also da steht nichts von Heilung. Ja? Und der Lukas sagt, gleiche Stelle, Jesus fing eine lange Lehre an und heilte alle Kranken. Ja? Wenn man das sich zusammenzählt, weil Johannes sagt, die kamen nur deswegen, weil sie geheilt wurden, er sagt auch von der gleichen Stelle, heißt es, dass Jesus in seinem Dienst 2 Dinge tat. Er verkündigte das Evangelium und heilte die Kranken. Das ist, was er getan hat. Wenn er Menschen traf, die im Elend waren, vielen Dank, das hat sich festgetreten. Also. Wenn er Menschen sah, die im Elend waren, war für ihn klar, dass das Menschen sind, die keinen Hirten haben. Ja? Er hat in Zusammenhang gebracht, Elend, sei es körperlich, seelische oder Fehlen des Hirtens. Im Hesekiel wiederum, bei dem gleichen Prophet, steht drin, dass Gott einen Stress hatte mit den Hirten Israels, weil sie nämlich das Volk verkommen ließen. Und er sagt ihnen, ich werde mir einen Hirten erwecken. In Johannes 10 steht dann drin, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Das heißt also, Menschen brauchen den guten Hirten, damit ihr Leben in Ordnung kommt. Wenn Jesus auf Not trifft, wird er innerlich berührt und was tut er? Er fängt an, es zu verändern, in zweifacher Form. Er fängt an, das Evangelium zu verkündigen und er heilt die Kranken. Und die Krankheiten sind ja nicht nur körperliche Krankheiten, das sind psychische Krankheiten, das sind seelische Krankheiten, das sind Krankheiten in unseren Beziehungen, das sind Krankheiten in unserem Sozialverhalten. All diese Krankheiten möchte Jesus heilen bis zum heutigen Tag, denn letztlich ist er dieser Strom, der aus diesem Tempel kommt. Und wenn wir zusammenkommen und Gottesdienst halten, wenn wir Gemeinschaft haben und wenn wir Gott anbeten, wenn wir ihn auf den Thron heben in unserer Mitte, entspringt dieser Strom Gottes in unserer Mitte, den wir zu unseren Nachbarn, zu unseren Bekannten und Freunden und zu den Menschen, die uns begegnen, bringen sollen, damit sie dem Hirten begegnen und mit ihr Leben in Ordnung kommt. Das ist das Prinzip. Wenn du mir jetzt erzählst, brauch keine Gemeinden, hast du keine Ahnung. Gemeinde Jesu Christi ist der Ort des neuen Tempels, den Jesus aufgebaut hat in 3 Tagen. Denn was hat er denn in 3 Tagen aufgebaut? Sein Leib. Was ist der Leib Jesu nach 1. Korinther? Die Gemeinde. Wir müssen lernen, dass es in Gemeinde nicht um uns geht. Es geht nicht um uns. Sorry. Es geht um eine Welt. Es ist ein bisschen größer das Ziel als mein persönliches Wohlbefinden. Und wenn ich diesen Tempel in mir zerstören lasse, dass es um mich geht, um meine Bedürfnisse, um meinen Frömmigkeitsstil, um meine Gotteserfahrung, wenn ich diesen Tempel abreißen lasse, und wenn ich von Gott bereit bin, mir diesen neuen Tempel ins Herzen geben zu lassen, dass es um seine Anliegen, um seine Herrschaft, um seine Liebe, um sein Hirtendasein geht, dann fange ich an, Heilung zu empfangen. Denn Jesaja 58 sagt uns, wenn wir anfangen, den Nackten in unser Haus zu führen, die Joche von den Menschen wegzureißen, das Fingerzeigen sein zu lassen auf den Menschen, dann wird unsere Heilung schnell voranschreiten. Dann wird Gott unsere Gebete erhören. Paradigmenwechsel. Diese Gemeinde hier in Wien hat eine große Verheißung, wenn ihr bereit seid, dass euer Tempel abgerissen wird. Ja, wir haben das immer schon so gemacht, genau. Mit welchem Erfolg? Ja, ganz Wien glaubt an Jesus. Ich weiß. Noch nicht. Wir wollen effizient werden. Hast du schon mal gebetet, Jesus, reiß in mir den alten Tempel meiner falschen Gottesverehrung ab und bau deinen Tempel. Ein cooles Gebet. Und sei nicht überrascht, wenn Gott anfängt, drauf zu hören. Wir sind in einer Zeit, wo es darum geht, dass die Menschen eine echte Gottesberührung brauchen. Wir sind in einer Zeit, in der die Menschen unsere frommen Sprüche bis hier oben satt haben. Red mit ihnen nicht über Kirche. Red nicht mit ihnen über Glauben. Rede mit ihnen über Jesus. Das größte Bedürfnis in dieser Welt hat einen Namen, Jesus Christus. Jesus Christus ist die Antwort für das Problem zwischen Palästinenser und Juden. Jesus Christus ist die Antwort für alle unsere Gebrechen und Ängste und Befürchtungen. Denn Jesus Christus ist der gute Hirte. Und der muss ins Zentrum unseres Denkens, Fühlens und Handelns zurückkommen. Denn dort begegnen wir ihn. Und dort ist seine Gegenwart. Und wenn wir ihn dann erlauben, unseren Stundenplan zu beherrschen, wenn wir ihn dann erlauben, unsere Lebenspläne, unsere Philosophie, unsere Gedanken zu beherrschen, dann entspringt dieser Strom des Lebens. Und wenn wir zusammenkommen und er steht im Zentrum, dann geht der Strom aus von hier. Und dann kannst du zu deinen Kollegen sagen, weißt du, Geld habe ich keins, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, dein Kopfweh sei jetzt weg. Im Namen Jesu Christi, dein Rückenschmerz hat ein Ende heute. Wir müssen wirklich Gemeinde verändern von diesen Orten, an denen wir geistliche Befriedigung suchen. Hin zu den Orten, wo wir ausgerüstet werden eine Antwort in dieser Welt zu sein. Und ich glaube, dass das, vergebt mir, ich gehe ja wieder, ich bin froh, also, ich könnt denken über mich, was ihr wollt. Ja? Ich glaube, es ist ein Wort an euch, dass Jesus sagt, ich reiß diesen Tempel ab und ich baue ihn auf in 3 Tage. Ich glaube wirklich, dass das an euch ist. Und das müsst ihr wirklich, ihr müsst eine Entscheidung in eurem Herzen treffen. Ob ihr mit Teil des Neuen sein wollt. Ob ihr Teil dessen sein wollt, was Gott vorhat. In dieser Stadt wohnen, ich glaube, wenn ich richtig informiert, 1,7 Millionen oder 1,8 Millionen Menschen. Ist das richtig? Genau. Wisst ihr, wie viel von denen Jesus brauchen? Alle. Wisst ihr, wie viel Arbeit das macht? Jede Menge. Sind wir bereit, dass der gute Hirte dieser Nation sichtbar wird? Sind wir bereit dafür, dass die Menschen in dieser Stadt das Heil des lebendigen Gottes erfassen? Sind wir bereit, diesen Preis zu zahlen, dass unsere religiöse Gemütlichkeit ein Ende hat? Oh, ist so schön in der Gegenwart Gottes. Ja, für wen? Für dich? Wir brauchen beides. Wir brauchen den Tempel, wir brauchen den Gottesdienst, wir brauchen die Gemeinschaft vor Gott, da wo er wirklich erhoben wird, wo dieser Strom entspringt. Aber was machen wir denn mit dem Strom? Ja? Naja, irgendwie weiß ich nicht. Also der Segen von gestern, irgendwie ist das wie mit Manna. Wenn du es versuchst, einen Tag aufzuheben, es wird schlecht. Alles, was vom Himmel kommt, wird schlecht, wenn du es aufhebst. Ja, das geht wirklich nicht gut. Du kannst dir Tresore bauen. Die Verwesung kommt auch in deinen Tresor rein. Das, was du vom Himmel kriegst, muss ganz schnell weitergegeben werden. Das, was du vom Himmel kriegst, muss wie ein Strom sein. Was ist denn beim Strom? Der Strom, da war dieser Molekül und du kannst nicht auf 3 zählen, dann ist es da. Und so ist alles, was von Gott kommt. Der Strom Gottes ist ein Fließen. Und das ist ständig, jeden Tag neu. Das ist jeden Moment neu. Und es ist nicht gut, wenn du versuchst, das zu erleben, was du gestern erlebt hast. Vergiss es einfach. Es wird nicht funktionieren. Versuch, das zu erleben, was Gott heute für dich hat. Dank ihm für das, was jetzt im Moment geschieht in deinem Leben. Preis ihn und erheb ihn für das, was er dir heute schenkt. Heute. Ist ein neues Wort. Heute ist ein neuer Song. Heute ist ein neues Leben möglich. Und wenn es bis jetzt schief ging, super, ab heute geht es nicht mehr schief. Das ist genau der Punkt. Der Strom Gottes ist lebendig. Und er macht lebendig, was in Berührung kommt. Ihr könnt da lesen. Lest den Text mal zu Hause. Spannend wie ein Krimi. Ja, da ist rechts und links, neben dem Strom, wachsen Bäume, in deren Blätter Heilung ist für die Nationen. Gott hat so viel für uns. Das hat nichts mit Religion zu tun. Das hat nichts zu tun mit Schlaf mal für Jesus. Ja? Das hat was zu tun, aus den Stühlen zu kommen und zu wissen, dass der Mensch, der in der Straßenbahn neben mir steht und der Schmerzen hat, dass das derjenige ist, für den ich jetzt gerade beten kann. Das ist so einfach. Das ist einfach, glaubt mir. Ich meine, wenn du dem sagen würdest, dass du Christ bist, denkt er eh, dass du ein Idiot bist. Also, was soll der Geiz? Aber wenn der merkt, dass dieser Strom durch dich fließt und dass, wenn du ihn berührst, dass dann Heilung in seinem Leben kommt, dann wird er dir zuhören. Eine meiner Lieblingsgeschichten von den Heilungen Jesu ist die Geschichte, wo der Lahmgeborene von Jesus geheilt wird. Ne? Und dann hüpft er hüpft und springt durch den Tempel. Ne? Und dann irgendwann kommt Jesus zu ihm und sagt, glaubst du an den Messias? Und dann sagt er ganz cool, zeig mir, wer es ist, ich glaube. Versteht ihr? Also, ich meine, wenn du jemanden heilst, der glaubt dir alles. Und das geht. Aber es ist ein Stück Weg. Ein Tempel muss neu aufgerichtet werden und es geht nicht über Nacht. Das heißt, deine Art zu denken, deine Art, Gott zu begegnen, musst du erlauben lassen vom Heiligen Geist, dass sie neu erbaut wird. Die Art, wie wir zusammenkommen, muss zum Ziel haben, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Jesus ist so sozial relevant, so gesellschaftsrelevant, mehr geht gar nicht. Jesus ist die Antwort. Und wisst ihr, es ist so schön, Jesus ist so freundlich, wenn du mit ihm gehst, Händchen halten durch die Straßen, du kannst so tolle Abenteuer erleben. Es ist so super, wenn du, ich habe das erlebt, ich bin in einen Café rein, wollte Kaffee trinken und ich habe draußen einen Chauffeur gehabt, der hat mich rumgefahren in der fremden Stadt und ich wollte einen Kaffee trinken. Ich trinke halt gern Kaffee, ich tut mich bekennender Kaffeetrinker, sorry. Und dann bin ich rein und das war irgend so eine Kette, Kaffeekette und dann stehe ich da an der Kasse und es ist ganz nette Atmosphäre und dann habe ich plötzlich den Eindruck, ich soll die Frau was fragen. Dann habe ich gesagt, was würden Sie sich wünschen von Gott, wenn Sie einen Wunsch im Leben frei hätten? Guckt sie mich an. Sagte, ich würde mir wünschen, dass ich vergeben könnte und vergessen. Habe ich gedacht, wow. Dann habe ich gesagt, ja klar, okay, dann machen wir eins. Geben Sie mir mal Ihre Hand. Also Hand auflegen ist bei mir Händchen halten. Ja. Dann habe ich gesagt, geben Sie mir mal kurz Ihre Hand. Ich werde jetzt für Sie beten, dass Gott Ihnen das schenkt. Und dann habe ich für Sie gebetet und gesagt, Jesus, komm doch bei meiner lieben Schwester, ich wusste mittlerweile, dass sie auch gläubig ist, bei der Antwort wusste ich, da hat es irgendwo was, komm doch ins Herz und hilf ihr. Und dann habe ich einfach noch kurz meine Hand mal so kurz so gehalten, weil ich weiß, da hinten ist unser Memory. Und habe gesagt, Jesus, ich möchte, dass es gelöscht wird und ich möchte, dass sie vergeben kann. Und dann kam er ins Gespräch und dann hat sie mir erzählt, während der Kaffee zubereitet wurde, alles noch in geschäftsgütiger Zeit, ja, sagte sie mir, dass sie von ihrem Onkel vergewaltigt wurde und dass sie so Schwierigkeiten hat, ihm das zu vergeben. Und da der Heilige Geist schon gerade da war, hat er mir auch einen Eindruck gegeben. Und dann hat er gesagt, ich soll dir einen Tipp geben. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich gebe dir einen Tipp, der ist total komisch, total merkwürdig. Aber ich glaube, dass er wirksam ist. Geh hin und kauf irgendwas Besonderes und schenk es deinem Onkel. Weil Jesus gesagt hat, tut wohl denen, die euch hassen. Das ist geistliche Kampfführung. Und du wirst Leute los aus deinem Innersten, wenn du geistlich kämpfst. Geh hin und schenke dem Täter etwas. Das hat er nie verdient. Aber mal ganz ehrlich, wer von uns hat ein ewiges Leben verdient? Meint er ich? Im Leben nicht. Kennt er im Leben nicht, niemals. Wer mich kennt, weiß, dass ich kein ewiges Leben verdient hätte. Ich hätte es verstanden, wenn Gott mich platt gemacht hätte. Ist es dann so schwierig, einem Täter etwas zu schenken? Das krieg ich nie übers Herz. Doch, kriegst du. Wenn dein Herz frei sein will, tu das, was Jesus gesagt hat. Und sie hat gesagt, das war auch wirklich die richtige Wort, das habe ich gemerkt an ihrer Reaktion, ich bin da sehr vorsichtig. Und sie sagt, yes, das werde ich tun. Okay, super. Habe ich für jemanden gebetet beim Kaffee trinken, geh raus mit meinem Kaffee, komm rein ins Auto. Der Chauffeur sagt, ja, und wo ist mein Kaffee? Und ich dachte, richtig, wir sind eigentlich zwei. Ja, habe ich ihm meinen Kaffee geschenkt, bin noch mal rein. Mittlerweile stand, die Kollegin war schon gekommen, während wir gesprochen haben, war die zweite Kollegin schon dazugekommen, hatte so ein bisschen mitgekriegt, komme ich rein, sage, ich brauche noch einen Kaffee. Dann hat die erste, die wir vorher gesprochen haben, die hat mir dann den Kaffee zubereitet und ich habe mit der Kollegin gesprochen. Und habe so mit ihr so ein bisschen gesprochen, so hin und her. Und irgendwann kam man zu dem Punkt, kennen Sie schon Jesus? Und sie sagt, nee. Ich sagte, wollen Sie ihn kennenlernen? Denn die war schon so berührt, das war alles schon tränenreich. Sagte sie, ja. Ja, na, dann habe ich bei der zweiten Kaffeezubereitungsphase diesen Menschen zu Jesus geführt. Ich kann mit Jesus echt angeben, weil ich kann das ja nicht machen. Wenn da Jesus nicht dabei ist, ist alles Quatsch. Aber Jesus schafft es, innerhalb von Sekunden Menschen zu ihm zu rufen. Er schafft es, Lösungen in Konflikte zu bringen, die du niemals lösen könntest. Mit 1000 Wochen Seelsorge nicht. Jesus ist die Antwort auf unser Leben. Und sein Geist lenkt uns, dass Heilung in unser Innerstes kommt. Und eigentlich muss man mit Jesus nur Kaffee trinken gehen. Ich habe hunderte von diesen Geschichten. Der macht es immer wieder. Jesus ist ein Wiederholungstäter. Immer wieder geht er in das Leben von Menschen hinein und heilt es. Wir waren dann in Südafrika im Safari-Park. Das endete damit, dass wir Menschen Jesus gefunden haben und dass wir mit allen christlichen Mitarbeitern und diesen vier Neugeborenen anschließend zum Schluss gebetet haben. Wir wollten eigentlich nur Geparden sehen. Dieser Strom, der in die Wüste geht, macht alles lebendig, was er berührt. Hört ihr nochmal? Hört mal mit dem Herzen zu. Dieser Strom Gottes, der in die Wüste fließt, macht alles lebendig, was er berührt. Das Zeichen des neuen Tempels der Gemeinde Jesu Christi ist, dass von dieser Gemeinde dieser Strom ausgeht. Unsere Zusammenkünfte sollten Motivationstreffen, Powertreffen sein, wo jeder von euch ausgeht und sagt, wo ist der nächste Kranke? Wo ist der nächste Mensch, dem ich was Gutes tun kann? Und manchmal ist das so einfach. Manchmal musst du gar nichts Dramatisches machen. Zum Beispiel die Frau, die kassiert, ja, im Aldi, oder habt ihr Aldi hier? Ja, im Aldi, oder wie? Im Hofer. Im Hofer an der Kasse. Genialer Ort. Weil die Person ist trainiert, schnell zu sein. Und dann gehst du hin und sagst, einen Moment mal. Wie geht es Ihnen heute? Dann ist er ja schon mal ganz verdattert, dass überhaupt das jemanden interessiert. Und wenn du brauchst nichts Frommes sagen. Du sagst einfach nur, danke, dass Sie Ihren Job so gut machen. Und ich wünsche Ihnen einen unglaublich guten Tag. Und ihr habt die Atmosphäre verändert, ihr habt den Tag gerettet. Ich habe das wirklich oft erlebt, dass ich, da war nicht der Raum weiterzugehen, es war nur der Raum dieser Berührung da, den Tag eines anderen Menschen besser zu machen. Ich habe das erlebt, ich habe ein paar neue Matratzen gebraucht und der Typ, der war genial. Das war so ein junger Mann, da würde ich sofort sagen, also wenn Sie Christ werden, ich möchte Sie sofort anstellen als Leiter hier irgendwo bei uns in der Gemeinde. Sie sind genial. Das war so ein genialer junger Mann. Was hatte der? Der hatte alles im Griff. Der war freundlich, übersichtlich, der war klar strukturiert in der Birne. Es war eine Wohltat, diesen Menschen zu erleben. Und das habe ich ihm gesagt. Ich habe gesagt, Sie sind genial. Also ich bin absolut begeistert. Sie machen das grandios. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? Und er hat sich gefreut wie ein Schneekönig. Er war ganz bescheiden. Ja, ich mache ja nur meinen Job. Ich habe gesagt, nee, das machen Sie nicht. Sie machen den saugut. Der Strom Gottes, der hineingeht in die Wüste und verändert die Wüste durch sein Wasser. Durch Freundlichkeit, durch Liebe, durch Barmherzigkeit, durch Zeichen und Wunder. Und das ist so easy. Sag mir nicht, du kannst das nicht. Das ist einfach Blödsinn. Natürlich kannst du das. Das Problem ist nur, wenn du hierher kommst, damit es dir wieder hinterher ein bisschen besser geht, dann hast du irgendwie die Party verpasst. Gott wird schon für dich sorgen, mach dir keine Sorgen. Der Strom, ja, der berührt ja auch uns. Aber das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass der Strom in die Wüste will. Und ich sage euch noch ein Geheimnis. Je weiter der weg ist vom Tempel, umso tiefer ist dieser Strom. Ich habe solche irren Wunder erlebt, wo wir ganz weit weg waren vom Tempel, wo Gott großartige Dinge getan hat. Das Dumme ist, ich weiß so viele Geschichten, dass mir viele immer nicht spontan einfallen. Ich habe erlebt, wie Menschen in Bruchteilen von Sekunden gläubig werden. Und das ist das größte Wunder, was geschieht. Wenn für einen Menschen über Sekunden plötzlich bewusst wird, dass Jesus der Messias ist. Dass Jesus der Retter der Menschheit ist. Das ist das größte Wunder, was auf dieser Erde geschehen kann. Es gibt kein größeres Wunder. Und es gibt so viele Menschen, die mit Recht skeptisch sind, wenn sie die Kirche angucken. Weil die Kirche ist eine Selbstbefriedigungseinrichtung geworden. Da geht es nur um die Gläubigen. Und das ist niemals Gottes Absicht gewesen. Der Tempel war damals der Ort, der das ganze Volk versorgt hat. Und die Gemeinde Jesu Christi ist der Ort, der die ganze Nation versorgen soll. Hier in dieser Gemeinde soll sich die Geschichte Österreichs ändern. Und das geht nur durch Jesus. Und es geht nur, wenn wir nicht mehr unseren Vorteil suchen, sondern den Vorteil suchen von Jesus. Das geht nur, wenn wir Teil seines Planes werden und nicht der Teil unseres Planes. Und wir versuchen, Jesus einzuladen in unser Leben. Wir müssen uns einladen lassen. Ich mag den Spruch, ich lade dich ein in mein Leben. Nee, Jesus, ich möchte Bestandteil deines Lebens werden. Ich möchte ein Teil deines Lebens werden, Jesus. Ich möchte ein Teil dessen werden, was du vorhast. Und dann hat der Strom, ich sage euch ja, lest Hesekiel 1 bis 12, da steht das alles so ungefähr drin, wenn man es lesen kann. Hesekiel sagt dann, es gibt vier Stufen, wie man Teil dieses Stromes werden kann. Das heißt, zuerst ist es knöcheltief. Ja, gehst rein, knöcheltief. Knöchel steht in der symbolischen Bedeutung dafür, dass es die Basic. Ja, Basic heißt, Jesus ist mein Retter, ich bin erlöst, ich bin frei in Christus, ich bin eine neue Kreatur, Halleluja. Das ist die Basic. Das zweite ist die Knietiefe. Die Knietiefe, das ist die Frage, vor was beugen wir unsere Knie? Und ich sag dir die Wahrheit, vor alles, vor was du Angst hast, davor beugst du deine Knie. Dein Gott ist das, wovor du dich fürchtest. Fürchten wir Gott, dann brauchen wir nichts anderes mehr fürchten. Ihr seid so ruhig. Wenn ich in den Strom gehe, muss ich meine Furcht ablegen und sagen, ich werde meine Knie nicht mehr vor den Umständen beugen. Ich werde die Knie nicht mehr vor meiner Furcht beugen. Ich werde mich nicht mehr hinknien für etwas, was nicht Jesus heißt. Dann geht's hüfttief rein. Und in der Hüfte, nach Weisheit, die wir wissen von der Schrift her, ist der Sitz unserer Kraft. Aus welcher Kraft lebe ich mein Leben? Lebe ich das aus meiner Kraft? Oder lebe ich das aus der Kraft Gottes heraus? Wenn ich meine Kraft bereit bin, nicht mehr aus meiner Kraft zu leben. Ich merke das immer, wenn ich für Leute bete. Wenn der Heilige Geist Feierabend macht, ja, dann beten wir immer noch weiter aus Freundlichkeit. Aber da beten wir dann aus unserer Kraft und das wird nie gut. Wenn die Kraft Gottes nicht da ist, dann ist er nicht da. Gott wirkt, wie er will. Das ist seine Sache, sein Job. Ich bin in seinem Ministry, nicht er in meinem. Und wenn er aufhört, hört er auf. Und das macht er nicht, weil er gemein ist, sondern weil er einen Grund hat. Aus welcher Kraft heraus bin ich bereit, in diese Welt zu gehen? Vertraue ich auf die Kraft Gottes? Bin ich bereit, schwach zu sein, damit er stark ist? Als Idiot zu erscheinen? John Wimber hat immer gesagt, ich bin ein Narr für Christus. Welchen Narr bist du? Wessen Narr bist du? Ja, so genauer, besseres Deutsch. Wessen Narr bist du? Weil ein Narr sind wir immer für irgendjemanden. Dann bin ich lieber Narr für Jesus. Lieber, dass die Leute komisch über mich denken, weil ich Jesus nachfolge, als wenn sie sich komisch über mich denken, weil ich mich schlecht benehme. Aus welcher Kraft heraus leben wir? Und der vierte Punkt, und das ist der schwierigste Punkt für die meisten von uns und auch für mich. Es kommt so tief, dass wir nur noch schwimmen können im Strom Gottes. Und es bedeutet, wir verlieren die Bodenkontrolle. Und genau darum geht's. Sind wir bereit, dass Jesus unser Leben kontrolliert? Sind wir bereit, dass er Kontrolle ausübt über unsere Zeit? Dass er Kontrolle ausübt über unsere Ressourcen? Über unser Wohlbefinden? Sind wir bereit, loszulassen? Sind wir bereit, von diesem Strom wohin getrieben zu werden, wo wir normalerweise gar nicht hingehen? Wenn du die volle Kraft des Stromes Gottes in deinem Leben erleben musst, musst du die vier Phasen durchleben. Das erste ist, du brauchst die Basic. Du musst wissen, dass du ohne Jesus verloren gehst, dass dein Leben ohne Jesus gelebt ist, völlig sinnlos ist. Das zweite ist, du musst überlegen, vor was beuge ich meine Knie? Beuge ich jedes Mal vor den Umständen meine Knie? Beuge ich vor den Dingen, die ich fürchte? Oder beuge ich meine Knie vor Jesus? Und das dritte ist, von wo kommt die Kraft in meinem Leben? Sind es meine Vorstellungen, meine Visionen, meine Ideen oder ist es das, was ich von Gott kriege? Ist es die Kraft, die er mir gibt, wo ich mich hineingebe in seine Pläne? Und das letzte ist, wo ist die Kontrolle? Wer hat die Kontrolle in meinem Leben? Bestimme ich oder bestimmt er? Bin ich bereit von ihm, dass der Heilige Geist über mich kommt, auf eine Art und Weise, dass alle denken, ich bin eine bekloppte Nuss? Ach ja, also man muss ja noch Anstand wahren. Nee, nicht bei Gott. Was ist denn, wenn der Heilige Geist kommt und ich wackel und falle um und sehe aus wie... Ich hab einen Freund, ein guter Freund, der ist... Man muss dazu wissen, der hat Staudämme gebaut und ist ein Elektroingenieur, der über 70 Ingenieure verfügt hat. Der war der Boss und die haben Staudämme gebaut. Er ist ein begabter Violinist, spielt unglaublich gut Geige. Ist ein großartiger Gemeindebauer, hat schon, glaube mindestens, was weiß ich, wie viele Gemeinden gebaut. Und seine eigene Gemeinde ist eine große Gemeinde. Wenn der anfängt zu predigen, der Heilige Geist kommt, kann er seine Füße nicht mehr bewegen und er torkelt durch den Raum, weil er strack besoffen ist. Ja, was machen wir denn, wenn Gott sowas mit uns macht? Nee, das kann nicht von Gott sein. Wieso? Kannst du mir das genau erklären? Was ist, wenn Gott wirklich die Kontrolle übernimmt? Und ich weiß nicht, warum Gott sowas, ich verstehe es nicht, warum sowas ist. Also bei mir passiert das nicht so. Ja? Ist auch wurscht, weil ich mache mir keine Gedanken drüber. Aber wenn das passieren sollte, Vater, du hörst mich, mir ist es völlig egal. Übernimm du die Kontrolle, Gott, in meinem Leben. Weil ich bin müde, selber zu kontrollieren. Ihr wisst ja, wer Angst hat, kontrolliert. Deswegen ist wichtig, dass wir in diesen Strom hineinkommen, dass wir uns an ihn angliedern und dass wir merken, wie gut es Gott mit uns meint. Entschuldigt, wenn ich euch wieder etwas gestretched habe, aber ich kann nicht anders, so bin ich eben. Ja? Ich versuche immer, auf den Kern zu gehen von dem, was ich sehe. Und es ist so, dass ich glaube, dass Gott eine große Geschichte mit dieser Gemeinde vorhat, das glaube ich wirklich. Aber ich glaube, dass die nächsten Monate und Jahre jetzt entscheidend sein werden, ob ihr bereit seid, euch von Gott den Tempel neu bauen zu lassen. Und ob ihr bereit seid, seine Ordnungen für euer Leben zu akzeptieren und ob ihr diesen Strom Gottes sucht für die Welt oder ob ihr es ihn für euch sucht. Das ist wirklich eine wichtige Entscheidung. Ich habe erlebt, dass ein blinder Mann für eine verzweifelt kranke Frau, für die schon alle gebetet haben sie, who is who im christlichen Halleluja-Wald. Ja? Haben alle für die Frau gebetet, nichts passiert. Und dann kommt ein blinder Mann und betet für sie um Heilung. Und die wird sofort geheilt. Sind wir bereit, selber nicht geheilt zu werden und trotzdem zu heilen? Geht es um uns oder geht es um sein Reich? Ja, ich muss doch erst in Ordnung kommen, dann kann ich Gott dienen. Ja, wenn du darauf wartest, wird die Ewigkeit kommen, ehe du dich versiehst. Ja. Gebrochene Heiler nennen wir diese Leute. Bist du bereit, ein gebrochener Heiler zu werden? Bist du bereit, ein gebrochener Verkündiger der Freude Gottes zu sein? Wo du auf der einen Seite noch deinen Hinken siehst, wie beim Jakob, der von der Gottesbegegnung hinkend kommt. Wir haben einen Satz in unserer Gemeinde, der heißt, vertrau keinen Leiter, der nicht hinkt. Weil der hatte noch keine Gottesbegegnung. Und wenn du Gott begegnest, hinkt jeder. Wenn du dich siehst in Gottes Licht, wird dir schlagartig bewusst, dass es nicht um dich geht, sondern um ihn. und dass du nicht die Lösung bist, sondern Jesus. Das ist doch cool, oder? Und jetzt kann jeder mitmachen und es kann richtig kraftvoll werden. So, und ich weiß, ihr hattet die Erwartung, dass ich für die Kranken bete. Ich möchte euch herzlich um Vergebung bitten. Ich werde es nicht tun, weil ihr werdet es tun füreinander. Weil der Strom Gottes ist hier und ihr seid ein Teil dieses Stromes. Und wenn ihr diesen Strom zu den Menschen bringt, werden die gesund werden heute hier in diesem Raum. So einfach ist das. Es ist Jesus, der heilt, sonst niemand. Die Zeiten der großen Männer Gottes ist gekommen und das sind wir alle. Die ist nicht vorbei, nein. Wir sind alle große Männer Gottes und Frauen, von mir aus, wenn es ums Geschlecht gehen soll. Aber im Prinzip sind wir alle große Männer Gottes, wenn wir uns gebrauchen lassen von Jesus. Und dafür würde ich jetzt gerne beten. Und wenn ihr mir folgen wollt, würde ich euch herzlich bitten, aufzustehen. Und ich würde gerne einen Segen über euch sprechen, dass dieser neue Tempel entstehen kann, dass diese große Kraft Gottes hier ausbrechen darf und dass ihr ein Teil dieses Stromes seid, damit Österreich Jesus noch viel mehr kennenlernt als schon bis jetzt. Geliebter Vater im Himmel, ich gebe dir alle Ehre. Du bist der große und wunderbare Gott und ich liebe dich von Herzen. Vater, du bist so herrlich, wir geben dir alle Ehre. Vater, danke, dass du dich in Jesus offenbart hast. Und Vater, ich bitte dich, dass deine Kraft jetzt über jeden Einzelnen kommt. Und Vater, ich bitte dich für diese wundervolle Gemeinde. Und ich bitte dich, Vater, im Namen Jesu Christi, dass du diesen Tempel abreißt und den Tempel Jesu neu baust. Dass du alles, was gut ist, soll bleiben und alles, was besser werden kann, soll besser werden, Vater. Darum bitte ich dich. Und ich bitte dich, Herr, dass dieser Strom in dieser Gemeinde ausbricht. Und dass jeder, der hier steht, jeder, der hier mit ist, dass er erlebt, was es heißt, wenn dieser Strom durch ihn wirksam wird, bis an die Hecken und Zäune in Wien und weit drüber hinaus, Vater. Das bitte ich in Jesu Namen. Und Vater, ich danke dir, dass du mich immer erhörst in Christus Jesus. Amen.
Ja, danke. Dem ist nichts hinzuzufügen. Außer, dass wer Heilung braucht, möchte einladen, dass er nach vorn kommt. Und wir möchten beten für dich. Ja, wer beten will, darf auch kommen. Weil sonst wird es ein bisschen dauern. Wenn ich für alle beten soll.
Braucht jemand Gebet?